Im Oktober habe ich mich entschieden, aus dem Buch Jona einiges herauszuholen für uns. Und wir sind einige Punkte durchgegangen und die möchte ich gerne jetzt wiederholen, bevor wir mit dem zweiten Teil aus dem Buch Jona beginnen. Zu Punkt 1. Wir haben gelernt, dass die Bosheit der Menschen führt immer zu Gottes Gericht. Die Menschheit wäre gut beraten, aus der Geschichte zu lernen. Die Sintflut in der Zeit Noahs, die Vernichtung von Sodom und Gomorra, das Ende der Armee des Pharaos, die im Roten Meer verendete, die Auslöschung der Amoriter. Wenn das Ausmaß der Bosheit erreicht wird, tritt der Zorn Gottes und sein Gericht in Kraft. 2. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort und seinem Auftrag führt zu großen Problemen und Unannehmlichkeiten. In erster Linie für die betroffene Person, aber leider nicht nur. Jona brachte sich selber in Lebensgefahr, aber auch die Menschen am Schiff. Es war ein glücklicher Fall, dass diese Menschen auf diese Art und Weise erfahren haben, wer Gott ist. Glücklicher Fall, weil Gott auch uns, auch aus unserem Ungehorsam und Dickschädelsein, etwas Gutes für die Menschen um uns schaffen kann. Was uns betrifft, haben wir aber mit Konsequenzen zu rechnen. Punkt 3. Der Mythos, fliehen zu können, weg vom Angesicht des Herrn. Psalm 139 klärt uns auf. Vor dem Menschen können wir uns verstecken, aber nicht vor Gott. Bei den Versuchen, uns vor Gott zu verstecken, machen wir nur unnötige leere geistliche Kilometer. Denn das Ziel bestimmt immer Gott. Und dorthin haben wir zu marschieren. Egal, ob es uns passt oder nicht. Fest schlafen in stürmischen Zeiten ist gar nicht gut. Punkt 4. Jona konnte ganz, ganz tief schlafen, aber die Zeiten waren stürmisch. Das war nicht gut. Gar nicht gut. Mir wurscht, nach mir die Sintflut ist sicher kein Spruch für die Christen. In stürmischen Zeiten ist kräftiges Handeln angesagt und keinesfalls die Anwendung der Strauß-Strategie, sprich Kopf in den Sand stecken und alles andere rundherum ist mir egal. Punkt 5. Ehrliches Gebet. Aufrichtigkeit und Buße führt zu Gehorsamkeit. Wenn Gott etwas Bestimmtes mit uns vorhat, wird er Umstände in unserem Leben zulassen, die uns dazu bringen werden, seinen Willen zu erkennen und sie auch zu akzeptieren. Deswegen ist es gut, sich ständig zu prüfen und vor Gott das Leben in Ordnung zu bringen. Es ist gut, zur Besinnung zu kommen, solange die Gnade Gottes noch waltet. Punkt 6. Gott ist konsequent. So sollten auch wir sein. Gott lässt sich nicht von seinem Ziel abbringen. Bei Gott gibt es keinen Zickzackkurs. Das gibt es nur bei uns Menschen. Deswegen täten wir gut, von Gott abzuschauen. Punkt 7. Kurze Predigt, große Wirkung. In der Kürze liegt die Würze, sagt unser Sprichwort. Eine kurze und prägnante Formulierung ist besser verständlich als eine lange und weitschweifige. Wir neigen oft dazu, in unserer Evangelisationsarbeit zu viel von der Liebe Gottes zu erzählen und zu wenig bis gar nicht über seinen Zorn und sein Gericht über die Sündhaftigkeit und Bosheit der Menschen. Die Gerechtigkeit Gottes soll auch verkündet werden. Sonst werden die Menschen die Gottes unendliche Liebe zu uns nicht verstehen können. Ich denke, eine gute Mischung aus diesen zwei Prinzipien Gottes wäre ideal in der Evangelisationsverkündigung. Das Prinzip der Gerechtigkeit und das Prinzip der Gnade. Sonst können die Menschen gar nicht verstehen, warum sie die Liebe Gottes benötigen. Punkt 8. Die gute Nachricht. Gott lässt sich umstimmen. Seine große Gnade und seine unendliche Barmherzigkeit gelten auch noch heute. Das Gebet vom Jona im Kapitel 2 endet mit dem Satz: Bei dem Herrn ist Rettung. Im 1. Petrus Kapitel 1 in Versen 3 bis 5 lesen wir: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das sind die 8 Punkte aus dem ersten Teil, es folgen noch 6 Punkte im zweiten Teil und insgesamt dann haben wir 14. So, und jetzt beginnen wir mit dem zweiten Teil unserer Predigt über Jona. Jona, ein Dickschädel durch und durch. So sehe ich Jona. In Punkt 9 wollen wir etwas über die Halbherzigkeit im Dienst lernen. Halbherzigkeit im Dienst ist nicht ideal. Aber was wir lernen dürfen ist, dass Gott weiterbaut auf das bisschen Kleine, was wir bereit sind, in seinem Namen zu machen. Lesen wir aus dem Kapitel 3, die ersten 4 Versen. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Jona setzt seine Halbherzigkeit in dem Verkündigungsdienst fort. Etwas später werden wir dann erfahren, warum. Begeistert von diesem Dienst ist er keineswegs, aber viel übrig bleibt ihm auch nicht, als es durchzuführen. Denn mit Gottes klarer Anweisung kann man ja nicht spielen. Das hatte er vor kurzem auf eigener Haut gespürt, wie schnell man aus seinen Vorstellungen aufgeweckt werden kann. Jona betritt Ninive und nur einen Tag lang, ruft er: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Jona meint wohl, dass nur 1/3 von Ninive zu warnen schon ausreichend sein müsste. lesen wir ja im Wort. Die Stadt war 3 Tage zu durchwandern groß und er marschiert nur einen Tag. Also ein Drittel davon hat er geschafft. Da sehen wir wieder, wie Gott in seiner Allmacht und unendlichen Barmherzigkeit aus etwas Kleinem und Unvollständigem Unglaubliches machen kann. Gott hatte auch diese Niniveer mit einem Gewissen ausgestattet. Und diese wurde wach, als sie die kurze, aber furchterregende Botschaft über die geplante Vernichtung von Ninive wahrgenommen haben. Gott kann aus jeder Kleinigkeit, die wir in seinem Namen ausführen, etwas Großes machen. Voraussetzung ist, wir machen etwas. Was die Strauß-Strategie, wer die Strauß-Strategie verfolgt und seine Gaben begräbt, beziehungsweise sich aus den Diensten in der Gemeinde zurückzieht, braucht sich nicht wundern, wenn Gott durch ihn oder sie nicht mehr wirkt. Der Gottes Auftrag für jeden von uns ist es, die Gaben, die er uns gegeben hat, einzusetzen und nicht auszusetzen. Punkt 10. Buße und Umkehr. Ein radikaler, aber der einzig richtige Weg, ans Herz Gottes heranzukommen. Lesen wir weiter die Versen 5 bis 9 aus Kapitel 3. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, das an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Die Bewohner von Ninive tun der Reihe nach Buße, von klein auf bis zum König. Dieser und seine Regierung befehlen sogar den totalen Verzicht auf Nahrung und Wasser, inklusive für das Vieh. Die Lage ist ernst, ganz ernst. Echtes Fasten wird angeordnet. Eine radikale Entscheidung. Eine radikale Entscheidung wird getroffen. Um eine lebendige Hoffnung zu erwecken. Die Hoffnung, Gott von seinem Zorn umzustimmen. Echte Buße ist radikal und sie ist immer mit dem Umkehr von Sünde gekoppelt. In Matthäus Kapitel 7, Vers 21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Die Wille des Vaters ist unsere Heiligung. Das ist nachzulesen im 1. Thessaloniker 4,3. Nur Herr, Herr zu sagen, wird nichts nutzen, nicht nützen, denn der Buße muss die Umkehr von der Sünde folgen. Worten müssen Taten folgen. Sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. So haben wir gelesen hier. Die Niniveer haben begriffen, worum es geht. Der Seitenwechsel vom Finsternis zu Licht, von der Welt zu Gott, ist an sich radikal. Du kannst nur dann zu Gott kommen, wenn du die eine radikale Entscheidung in deinem Leben triffst, Buße zu tun und umzukehren. Mit all den Konsequenzen, die das in deinem Umfeld nach sich bringen könnte. Viel wert ist eine solche Entscheidung aber auf jeden Fall. Denn die Wertigkeit dessen lässt sich mit nichts auf dieser Welt vergleichen. Das ist der erste Schritt, das erste Meter auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Wie reagiert Gott auf die radikale Entscheidung der Niniwener? Das lesen wir im nächsten Vers. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Wir wollen dann weiterlesen im Kapitel 4, das letzte Kapitel, die ersten vier Versen. Und es missfiel Jonas sehr, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb flog ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? In Vers 2 finden wir den Grund, warum Jona nur halbherzig agiert hat. Jona hatte sich vielleicht gewünscht und erwartet, dass die Feinde seines Volkes von Gott ausgelöscht werden. Anders lässt sich seine ablehnende Haltung zum Auftrag Gottes nicht wirklich erklären. Er dachte vielleicht: Diese Niniwener hatten zu viel Böses getan, auch gegen das Volk Gottes, und sie verdienen nicht Gottes Barmherzigkeit. Gott ist aber hier eine andere Meinung. Dieser Vers und auch andere aus dem Kapitel 1 lassen uns erkennen, dass Jona sehr wohl Gott ziemlich gut gekannt hat, und er hat ganz genau Bescheid gewusst über das Wesen und den Charakter Gottes. Wir brauchen uns nicht allzu stark wundern, dass Jona so gedacht hat. Er war schließlich ein Israelit und nicht ein Christ. Wundern sollte uns hingegen, dass es heute noch christliche Kirchen gibt, die den Anspruch erheben, alleinselig machend zu sein. Wundern sollte uns die Haltung mancher Kirchen in Bezug auf Sünden, die für Gott als Gräuel gelten. Wenn christliche Kirchen bereit sind, im Namen der falsch verstandenen Toleranz die sogenannte Homo-Ehe in ihren Kirchengebäuden zu segnen, dann kann die Ausführung des Gerichtsurteils Gottes über diese Erde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gott lässt sich ganz sicher nicht spotten. Punkt 11. Füge nichts dazu zum Auftrag Gottes. Das kann nur zu Enttäuschungen führen. Wir dürfen nicht die Erwartungen Gottes mit unseren eigenen Erwartungen vermischen oder sie gar vertauschen. Denn es kann gut sein, dass wir zum Schluss bitter enttäuscht sein werden. Warum das? In Jesaja 55, Versen 8 und 9 erfahren wir, dass Gottes Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Jonas einfacher und klarer Auftrag war es, den Ninivenern zu sagen, was Gott ihm sagen würde. Nicht mehr und nicht weniger. Nachdem er den Auftrag erfüllt hatte, wäre er frei gewesen, nach Hause zu gehen. Aber nein, er hat doch nicht den langen Weg gemacht, um das zu verpassen, was er sich gewünscht hat. Das Gericht Gottes über Ninive, die böse Stadt. Obwohl er selber deklariert, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt, kann Jona dieses Kapitel in seinem Leben irgendwie nicht abschließen, weil er sich vielleicht denkt, dass Gerechtigkeit eigentlich anders aussehen sollte. Er bekommt keinen inneren Frieden, keinen inneren Frieden darüber, wie das Ganze läuft. Ihm passt das gar nicht und er wird dabei zornig. In seinem Zorn wendet er sich zu Gott im Gebet und offenbart den Grund seines Ungehorsams. Und das eher als Anklage als als Buße. Er wollte nicht, dass Ninive eine Chance bekommt. Und siehe da, genau das Gegenteil scheint nun zu passieren. So eine Niederlage für ihn. Es wäre besser zu sterben, als weiterhin zu leben. Der Mann wirkt langsam depressiv. Gott in seiner Liebe stellt ihm nur eine Frage, um ihn zum Nachdenken zu bringen. In dieser Situation, Gott stellt ihm nur eine Frage. Ist es recht, dass du zornig bist? Mit anderen Worten, Jona, bleib cool. Denk mal nach. Versuche mal die Prioritäten zu ordnen. Unser lieber Prophet beginnt mir Leid zu tun. Wie sieht es bei uns aus? Beharren wir nicht auch oft auf unsere eigene Gerechtigkeit? Wie reagieren wir, wenn unser Gerechtigkeitsgefühl verletzt wird? Denken wir selber mal nach darüber. Vers 5 lesen wir. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Wegen seiner falschen Erwartungshaltung beschließt er weiterhin, die Lage zu beobachten. Leider aus dem falschen Winkel. Er hätte sich bestimmt freuen können mit den bekehrten Ninivenern. Er hätte vielleicht auch eine Einladung zum König bekommen können, wer weiß. Aber nein, es ist besser, neutral zu sein, neutral zu bleiben und nur aus der Ferne zu beobachten. Ich habe es Ihnen gesagt, das geht mich ja nichts mehr an. Wie schaut es mit uns aus? Ist das auch nicht unsere Haltung manches Mal? Und sind wir nicht auch manches Mal ein bisschen zu neutral, um nicht irgendwie als zu eifrige christliche Fundamentalisten eingestuft zu werden? Passiert uns das nicht? Punkt 12. Gott hört nicht auf, Signale zu senden. Ist unser Empfänger auf seine Wellenfrequenz eingestellt? Gott kümmert sich um seine Diener. Er will für sie doch nur das Beste. Gott kritisiert nicht Jonas Haltung zu seiner Entscheidung, den Ninivenern zu vergeben. Er möchte, dass Jonas selber draufkommt, dass er falsch liegt. Gott entscheidet sich, Jonas noch eine Gelegenheit zu geben, um nachzudenken und sich zu besinnen. Gott macht exklusiv für Jonas noch ein Wunder. Das lesen wir in Vers 6. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jonas emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jonas freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Inwieweit achten wir auf die Signale Gottes in unserem Leben? Überhaupt dann, wenn wir down sind und alles schief zu gehen oder verloren zu sein scheint. Gott möchte uns von unserem Missmut befreien. Er möchte doch fröhliche und zufriedene Diener haben. Er macht auch für uns Wunder. Öffnen wir mal die geistlichen Augen, damit wir diese Wunder sehen können? Oder betrachten wir alles, was uns zufällt, als selbstverständlich? Wie oft flüchten wir unter unsere Rizinusstauden? Unsere Rizinusstauden? Ja, wir haben auch welche. Wie zum Beispiel. Nummer 1. Geld. Ist das nicht so? Wir flüchten unter dem Rizinusstauden Geld. Nur, eines muss ich dir sagen. Es kann sein, dass über Nacht die Hyperinflation kommt und futsch ist es. Reden wir gar nicht über Diebe und Räuber. Lesen wir einen jeden Tag in der Zeitung, nicht? Nummer 2. Karriere. Es kann sein, dass deine Firma morgen einen besseren oder zumindest billigeren wie dich findet. Und weg ist die Stelle. Rizinusstaude 3, eigene Firma. Es kann aber sein, dass die nächste Krise auch dich härter treffen wird. Das ist möglich. Die Rizinusstaude 4, teure Karossen. Da muss man auch aufpassen. Zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Und der Unfall hat es in einen Haufen Alteisen verwandelt. Rizinusstaude 5. Mammon, beziehungsweise die Anhäufung von irdischen Gütern. Kein einziges Gut wirst du im Grab mitnehmen und gebrauchen. Denk danach. Und ein sechster Rizinusstaude ist Gesundheit. Aber, wie soll ich sagen, eine schockierende Diagnose ist jederzeit möglich. Haben wir heute in unseren Beiträgen gehört. Und jetzt denken wir mal nach. Ist es uns wert, dass wir Schatten finden oder Schatten suchen unter diese Rizinusstauden? Gott gibt sie uns. damit wir uns erfreuen und uns vom Missmut befreien. Suchst du Schatten und Sicherheit unter diesen Rizinusstauden? Man weiß leider nicht, für wie lange das gewährt wird. Einen sicheren und angenehmeren Schatten findest du auf jeden Fall woanders. Und zwar Psalm 63, Versen 6 bis 8 klären uns auf. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Das wäre der richtige Schatten, den wir suchen sollen. Punkt 13. Gott überprüft, ob wir seine Signale empfangen. Er möchte sich versichern, dass unser Empfänger richtig eingestellt ist. Und dazu lesen wir Jona 4, 7, 8. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging. Da bestellte Gott einen sengenden Wind, Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe. Und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Es ist echt deprimierend. Der Mann scheint doch nichts lernen zu wollen. Gott gibt ihm klare Signale, macht Wunder für ihn. Und er scheint nicht zu kapieren. Ist das nicht deprimierend? Es kann mal sein, dass Gott auch die eine oder andere Prüfung in unserem Leben zulässt. Wie werten wir das dann aus? Sehen wir das als Schikane oder wollen wir uns besinnen und nachdenklich werden, um herauszufinden, was Gott uns damit sagen will? Jona fällt immer tiefer in Mitleid mit sich selbst. Ein bisschen mehr Anstand wäre in solchen Situationen nicht so schlecht. Lieber Mensch, hast du noch immer nicht kapiert? Gott ist hier der Allmächtige und nicht du. Und den letzten Punkt, 14. Hadern mit Gott ist zwecklos. Gott geht nicht unendlich auf unsere Spinnereien ein. Lesen wir Jona 9 bis 11. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, und den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihren Rechten und ihren Linken und eine Menge Vieh. Wir Menschen sollten sofort aufhören, für die Probleme, die wir uns selber zusammenreimen, Gott verantwortlich zu machen. Wer in seiner Dummheit bis zum Umfallen beharrt, ist selber schuld und braucht Gott nichts anzuhängen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hin und wieder Momente der Unzufriedenheit unseren inneren Frieden aus dem Gleichgewicht bringen werden. Es ist aber von großer Bedeutung, mit welcher Einstellung wir die Probleme angehen werden. Ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir dann in solchen Situationen uns an Jonas Geschichte erinnern und ganz besonders an das, was wir daraus gelernt haben. Ich wünsche euch Gottes Freude und Frieden. Amen. Amen.